Dr. Ted Hildebrandt, Geschichte des Erd- und Theologie, Vorlesung 18.
18. Copyright 2020, Ted Hildebrandt.
Das ist Dr. Ted Hildebrandt in seinem Kurs über Geschichte, Literatur und Theologie des Alten Testaments über die schwierigen Gesetze aus dem Buch Deuteronomium und eine Einführung in das Buch Josua bis zur Einnahme von Jericho.
A.
Quizvorschau 0:00-2:26. Für Donnerstag arbeitet ihr an einen Samuel. Jemand hat mich gerade nach dem letzten Unterricht daran erinnert, dass da eine Aufgabe für Get Lost in Jerusalem drin ist, und das Problem ist, dass ich sie nicht für die Get Lost in Jerusalem Software eingerichtet habe. Also lass mich das mal überprüfen und wir verschieben das um eine Woche. Ich zeige euch heute Get Lost in Jericho und so machen wir eine virtuelle Reise nach Jericho. Ihr wollt heute nach Jericho fahren? Ja, wir fahren nach Jericho. Es wird eine Art virtuelle Reise nach Jericho sein. Aber die gleiche Art von Technik, die du für Jericho siehst, wird die gleiche Technik sein, die du für die Jerusalem-Abenteuer verwendest. Für Donnerstag arbeitet ihr an 1. Samuel und ein paar Psalmen. Macht alles dafür, außerdem Get Lost in Jerusalem und ich werde das für euch für die nächste Woche vorbereiten. Heute wird wieder einer dieser schwierigen Tage sein, an denen wir mit dem Buch Deuteronomium kämpfen werden, und das wird eine harte Sache werden. Also werden wir um ein Wort des Gebets bitten, um Führung für das, was wir heute besprechen werden. Vater, wir danken dir für diesen Tag. Wir danken dir für dein Wort, das du gesprochen hast. Du hast vor 3000 Jahren zu einem Volk gesprochen und es für uns aufnehmen lassen. Wir beten, dass sie uns im 21. Jahrhundert helfen mögen, wieder in die Schuhe zu schlüpfen und zu verstehen, was sie vor 3000 Jahren getan haben. Es ist schwer für uns, Vater, an verschiedenen Punkten diese Kultur, diese Zeit, einige der Gesetze, die gemacht wurden, zu verstehen. Wir sind wirklich ahnungslos. Geben Sie uns so viel Verständnis wie möglich. Wir beten, dass diese Gespräche heute für Sie eine Ehre sein mögen, dass wir Ihnen die Ehre geben und Ihnen danken für Ihren wunderbaren Sohn Jesus Christus, und in seinem kostbaren Namen beten wir. Amen. B. Die Ironie von Toleranz und Vielfalt 2:27-6:05. Wir werden heute über einige schwierige Konzepte sprechen. Deshalb möchte ich einige Gesetze aus dem Buch Deuteronomium diskutieren, die unsere Knochen erschüttern. Dies ist immer eine schwierige Zeit und tatsächlich war es für mich über die Jahre interessant, College-Studenten zu beobachten und euch Leute zu sehen, die stolz auf Vielfalt und Toleranz sind. Sind Vielfalt und Toleranz ihre beiden wichtigsten ethischen Prinzipien des 21. Jahrhunderts? Vielfalt und Toleranz. Kannst du alles Mögliche tolerieren? Eine Person, wie soll ich sagen, in früheren Tagen, hätte man die Dinge als wirklich unmoralisch angesehen. Jetzt schläft ein Mann mit einem Mädchen und was passiert? Es ist einfach keine große Sache. Es passiert im Fernsehen, es passiert in Filmen und es passiert im wirklichen Leben. Keine große Sache. Doch vor Jahren war es eine große Sache. Aber in unserer Kultur wird man gekreuzigt, wenn man die falschen Dinge sagt und die falschen Worte benutzt. Jetzt stehen wir so sehr auf Toleranz, aber führt unsere Toleranz dennoch zu Intoleranz? Was ich damit sagen will, ist, dass all diese Betonung von Toleranz und Vielfalt tatsächlich zu Intoleranz geführt hat. So zum Beispiel an der Katholischen Universität in Washington DC. Es gibt einige muslimische Studenten, die Kurse an der Katholischen Universität belegen. Diese muslimischen Studenten sagten, dass sie von Jesus am Kreuz beleidigt seien. An einer katholischen Universität gibt es tatsächlich Kreuze mit Jesus am Kreuz. Diese muslimischen Studenten fühlen sich dadurch beleidigt und sie wollten, dass sie entfernt werden, weil sie sie beleidigen. Wird das nun vor ein amerikanisches Gericht gehen und wird es entscheiden, ob eine katholische Schule das Recht hat, ein Kruzifix aufzustellen? Stimmt etwas nicht mit diesem Bild? Wann warst du das letzte Mal in einer Moschee und hast ihnen gesagt, dass du beleidigt warst und ihnen gesagt, dass du ein Kreuz in der Moschee haben willst? Siehst du, was mit dir passiert? Was ich also sagen will, ist, dass wir dem Christentum gegenüber so intolerant geworden sind, dass es verrückt ist, alles steht auf dem Kopf. Was ist nun das Problem? Ihr müsst jetzt 3000 Jahre zurückgehen. Frage: Gibt es in unserer Kultur alle möglichen Dinge, die sich in den letzten 50 Jahren verändert haben? Wenn man nun 3000 Jahre zurückgeht, wird man feststellen, dass Gesetzestexte von vor 3000 Jahren wirklich nicht mit der Art und Weise übereinstimmen, wie sie denken. Die Ironie für mich ist, dass wir Amerikaner im 21. Jahrhundert wirklich verurteilen, wenn wir zurückblicken und sagen, wie konnten sie diese Dinge tun, sie waren so grausam. Wir blicken auf diese Menschen als Barbaren zurück. Es ist irgendwie ironisch, dass wir zu Gericht sitzen, obwohl wir so tolerant sein sollen. Sehen Sie darin die Ironie? Ich werde Ihnen einige Dinge zeigen, die schwer zu verstehen sind. Um ehrlich zu sein, kämpfe ich mit diesen Dingen bis zum heutigen Tag. Ich bin mir nicht sicher, ob ich die Antworten auf all diese Dinge habe. Aber es sind Dinge, von denen ich denke, dass ich sie auf den Tisch legen sollte, und hoffentlich in 10 Jahren, wenn ihr wirklich schlau seid, werdet ihr es herausfinden und mir eine E-Mail schicken und mir sagen, was die Antwort auf einige dieser Fragen ist. Aber wir werden mit einigen dieser Gesetze arbeiten. Das sind Gesetze aus dem Buch Deuteronomium, die uns in den Knochen erschüttern. Sie kollidieren mit unserer Kultur, sie kollidieren mit unserer Denkweise und sie kollidieren mit der Art und Weise, wie wir über Dinge denken.
Sie.
Harte Gesetze, Krieg 6, 06 bis 17, 33. Einige dieser Gesetze haben mit Krieg zu tun. Insbesondere im Buch Josua werden wir das Konzept des Krieges im Buch Josua diskutieren. Aber ich werde es hier vorstellen. Wir werden eigentlich nicht damit arbeiten, bis wir uns voll und ganz mit Joshua beschäftigen.
Joshua hat viel Schlachten.
Josua passte in die Schlacht von Jericho, so etwas, Kriegsgesetze. Wenn du also zu Deuteronomium, Kapitel 20, Vers 4 gehst, gibt es hier einen ganzen Abschnitt über Gesetze für den Krieg. Übrigens, gibt es in unserer heutigen Welt Gesetze für Kriege? Kennt sich jemand mit der Genfer Konvention aus? Gibt es bestimmte Möglichkeiten, Dinge zu tun, die fair sind? Schützen wir zum Beispiel Kriegsgefangene? Wie auch immer, hier sind einige Gesetze, die aus Deuteronomium Kapitel 20 kommen, und in Vers 4 heißt es, der Herr, dein Gott, ist derjenige, der mit dir geht, um für dich gegen deine Feinde zu kämpfen. Springen Sie hinunter zu Vers 4. Die Offiziere sollen zur Armee sagen, hat jemand ein neues Haus gebaut und es noch nicht eingeweiht? Lass ihn nach Hause gehen. Mit anderen Worten, wenn du ein Haus baust und es nicht eingeweiht hast, noch nicht darin gelebt hast, darfst du nach Hause gehen. Ist das ein gutes Gesetz? Wenn jemand in den Krieg zieht und gerade ein Haus gebaut hat, wo wird dann sein Kopf sein? Werden sie wieder in ihr Haus zurückkehren, in dem sie nie gelebt haben? Sie ziehen in eine Schlacht, werden sie wirklich mit dem Kopf dabei sein oder werden sie wieder da sein? Gott sagt also, wenn du gerade ein Haus gebaut hast und nie darin gewohnt oder es geweiht hast, dann geh nach Hause, lebe in deinem Haus und lass andere kämpfen. Erinnert sich noch jemand, dass es nach dem Bürgerkrieg einen Krieg gab, der Vietnam hieß? Zu Zeiten in Vietnam wurden Studenten eingezogen. Ich war also Student und du hast eine Nummer. Ich vergesse, ich glaube, ich war in den 230 Ern, also bedeutete das, wenn ich in den 230 Ern war, würde ich nicht gedraftet werden. Wenn Sie eine niedrige Zahl hatten, nehmen wir an, Ihre Zahl wäre 10, dann waren Sie Geschichte. Wurdest du in die Armee eingezogen, ob du wolltest oder nicht, nach dem College, was machst du dann? Nun, du heiratest. Wenn man geheiratet hat, hat man einen Aufschub bekommen. Ich glaube, es war Dick Cheney, der das gemacht hat. Ich sage das, weil ihr Dick Cheney als Darth Vader kennt, eigentlich ist er einer meiner Helden. Ich behaupte, dass man, um ein wenig in die zu kommen, sich Cheneys Vorträge anhören muss, sie sind eigentlich einige brillante Dinge, ungeachtet dessen, was die Medienkultur über ihn denkt. Wenn Sie also ein Haus haben, bekommen Sie einen Aufschub und dann kommt eine zweite Regel auf. Darin steht, dass es eine Ausnahmeregelung für die Ehe gibt. Wenn du mit einer Frau verlobt bist und dabei bist, sie zu heiraten, sollst du dann in den Krieg ziehen?
Nein.
Übrigens, was ist das Problem? Wenn ein Mann in den Krieg zieht und sein Kopf zu Hause auf seiner Frau lastet, wird er dann im Krieg getötet, weil sein Kopf nicht im Krieg ist? Übrigens gab es sogar in den 1960er und 70er Jahren in Amerika einen Aufschub für jemanden, der verheiratet war. Sie haben einen Aufschub bekommen. Machen diese Gesetze für uns Sinn? Diese passen also ziemlich gut rein. Nicht alle Kriegsgesetze tun das. Gebt dem Frieden eine Chance, ich sage nur, gebt dem Frieden eine Chance. Ich sah jemanden, der lächelte, zumindest weiß er, ein altes Lied aus den 70er Jahren, Give Peace a Chance. Das ist Deuteronomium, Kapitel 20, Vers 10. Es heißt, wenn man aufmarschiert, um eine Stadt anzugreifen, macht man seinen Bewohnern ein Angebot des Shalom, Friedens. Wenn du heraufkommst, um eine Stadt anzugreifen, biete der Stadt Shalom, Frieden an. Wenn sie annehmen und ihre Tore öffnen, werden alle Menschen unterworfen und zur Arbeit gezwungen werden. Sie sollen für dich arbeiten und wären im Grunde Holzfäller und Wasserträger.
So schonen sie die Stadt.
Das ist wieder gut, dem Frieden eine Chance zu geben. Wenn du Josua liest, erinnerst du dich daran, dass sie das getan haben? Weißt du, sie kommen in eine Stadt und sagen, hey, Frieden, Baby, Frieden, komm raus. Es wird nie aufgezeichnet. Nur weil es nicht aufgezeichnet wurde, heißt das, dass sie es nicht gemacht haben?
Nein.
Sie machten viele Dinge, die nicht aufgezeichnet wurden. Es ist also möglich, dass sie das gemacht haben, aber es wurde nie wirklich aufgenommen. Das bringt mich zu einem anderen Punkt, den ich im Buch Deuteronomium ansprechen möchte. Gibt es viele Dinge, die gesagt werden, von denen es keinen Bericht gibt, dass sie tatsächlich getan haben? Ist es möglich, dass sie Gesetze hatten, die sie tatsächlich nicht gemacht haben? Frage: Haben wir in Amerika Gesetze, die niemand hat? Schütteln Sie den Kopf, ja.
Wir haben tonnenweise davon.
Tatsächlich sagen die Leute jetzt, dass sogar die Regierung selbst sagt, dass wir uns dafür entscheiden, diese Gesetze nicht durchzusetzen. Es gibt Gesetze, und die Regierung sagt, wir haben uns entschieden, sie nicht durchzusetzen. Also gebt dem Frieden eine Chance, ich sage nur, gebt dem Frieden eine Chance. Das sind die einfachen, das ist eine schwere. Es heißt das Herem-Prinzip, und das steht in Kapitel 20, Vers 17. Die Verbform ist Haram. Jetzt Herem, ist es ausgeprägt Herem, es ist ein hartes H, Herem bedeutet totale Zerstörung. Es bedeutet, lassen Sie mich einen Schritt zurückgehen, es bedeutet tatsächlich, dem Herrn ergeben. Aber ihr habt es dem Herrn geweiht, indem ihr es verbrannt und alles in der Stadt getötet habt, Männer, Frauen, Kinder und Tiere. Die ganze Stadt wurde völlig zerstört. Übrigens, haben Sie das jemals getan und eine ganze Stadt zerstört, Männer, Frauen und Kinder? Wie hieß eine der Städte, in denen Sie das taten?
Jericho.
Haben Sie jemanden in Jericho verschont? Ja, Rahab, die wurde verschont, aber der Rest der Leute in der Stadt wurde getötet. Also das Herem-Prinzip ist für uns als Amerikaner wirklich schwer, wenn sie sagen, heilige Kuh, sie gehen da rein und töten alle, Männer, Frauen und Kinder, wie können sie das tun? Ist das eine schwere Frage, Männer, Frauen und Kinder und Tiere wurden dem Herrn geweiht und verbrannt? Verschiedenes wurde durch das Schwert getötet. Jemand fragte, wie erklären sie sich, dass Soldaten einmarschieren und Babys töten, jeden in der Stadt töten? Wie erklären Sie sich das? Die ehrliche Wahrheit ist, dass ich nicht weiß, was die Antwort darauf ist. Es stört mich manchmal, ich verstehe bestimmte Dinge, und wenn wir in das Buch Josua einsteigen, werden wir versuchen, Erklärungen dafür zu finden, aber es ist trotzdem wirklich hart. Hat Amerika jemals so etwas getan? Nun, tatsächlich haben wir eine Bombe abgeworfen, und sie hat jeden Mann, jede Frau, jedes Kind und jedes Tier zerstört. Ich möchte nicht, dass ihr denkt, dass ihr, weil ihr Amerikaner des 21. Jahrhunderts seid, über all dem Zeug steht und sie grausame Barbaren waren. Tatsächlich wurden viele Menschen getötet, als die Atombombe hochging, Männer, Frauen, Kinder und Tiere, alles. Übrigens, das ist schlimm, wir wollen nicht die ganze Zeit Bomben abwerfen, aber sie haben das getan, um Leben zu retten. Denn wenn sie es nicht getan hätten, wer weiß, wie viele noch gestorben wären. Ich möchte nicht auf die Rechtfertigung dafür eingehen. Ein Teil davon ist die Rechtfertigung des Krieges und ein Teil davon ist, wenn man in Amerika ist und in einem akademischen College-Umfeld sitzt, sagen wir dann immer Frieden und Liebe und all das? Denn was, müssen wir eigentlich rausgehen und kämpfen?
Nein.
Wir lassen es jemand anderen für uns tun und wir wollen uns mit unserer Brillanz in unserer Akademie zurücklehnen und ihm sagen, was er tun sollte, während er eigentlich diejenigen sind, die es tun müssen. Sehen Sie die Arroganz der akademischen Position? Was ich sagen will, ist, vorsichtig zu sein, wenn du denkst, dass du alles herausgefunden hast, obwohl du nie eine Waffe ziehen und tatsächlich jemandem eine Perle ansetzen musstest. Es ist etwas ganz anderes, als man es sich vorstellt. Was ich also sagen will, ist, dass man sich vor der akademischen Arroganz in Acht nehmen soll. Die andere Frage, die mir einfällt, war, ob Gott diese kananäische Kultur beurteilt hat? Ja, er hat es beurteilt. Er sagt, ich habe 400 Jahre gewartet, die Schuld der Amoriter ist noch nicht voll. Er wartete 400 Jahre. Dann schickt er Israel hinein, um dies als Urteil über diese Kultur zu tun. Richtet Gott Kulturen? Ja, Sodom und Gomorra. Jetzt benutzt er die Israeliten, um das zu tun. Aber du sagst, was passiert mit all diesen Menschen? Wenn Säuglinge getötet werden, was passiert dann auf der anderen Seite? Mit anderen Worten, bin ich ein endlicher Mensch, verstehe ich, wie Gott wirkt? Kann ich vor Gott zu Gericht sitzen? Ich wurde gerade gefragt, wie man es rechtfertigt, dass Gott das tut. Ich rechtfertige Gott nicht.
Rechtfertigt Gott Michigan?
Ich kann Gott nicht rechtfertigen, weil ich das alles nicht verstehe. Was passiert? Ich weiß, was im Leben vor sich geht, aber was passiert nach dem Leben? Ist es möglich, dass diese Babys, die getötet werden, in den Himmel kommen und es ihnen besser geht? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was danach mit all diesen Situationen passiert. Was ich also sagen will, ist, dass ich darüber kein Urteil fällen kann. Alles, was ich sagen kann, ist, dass ich Gott vertraue. Es gibt einen bestimmten Punkt, an dem man einen Rückzieher machen muss. Ich stelle diese Gesetze hier zum Teil auf, weil ich euch die Köpfe aufbrechen will. Um dir Sachen zu geben, bei denen du Gott nicht in deine nette kleine Gott liebt dich und hat einen wunderbaren Plan für deine Lebensbox stecken kannst. Diese Art von Gesetzen bricht dir den Kopf auf und sagt, Moment mal, Gott geht über mein Verständnis. Ich kann Gott nicht verstehen. Mein Ding ist, dass ich nicht einmal meine Frau verstehen kann, wie soll ich Gott verstehen? Ich kann manchmal eine andere Person nicht verstehen, die mir wirklich nahe steht, wie kann ich verstehen, warum und wie Gott die Dinge verwaltet? Kann Gott auf der anderen Seite des Todes Gerechtigkeit walten lassen, von der ich keine Ahnung habe? Ich kann also hier nicht unbedingt ein Urteil über Gott fällen, wenn ich nicht das ganze Bild habe, ich habe keinen Ort, an dem ich stehen kann, um ein wirkliches Urteil darüber zu fällen. Also diese hehren Gesetze sind aber wirklich hart. Das Ganze ist dem Herrn ergeben und für den Herrn verbrannt. Israel hat das nicht sehr oft gemacht, sie haben das in Jericho und in Ai und Hazor gemacht, sie haben es in drei Städten gemacht, also ist es eine große Sache. Dies ist für Amerikaner, insbesondere für Menschen des 21. Jahrhunderts, in der Regel schwer zu erreichen. Wir kommen zurück zu den Heeren, wenn wir es tatsächlich in Josua sehen.
Joshua hat das tatsächlich umgesetzt.
Es ist jetzt eine schwierige Frage.
Die
Vergewaltigungsgesetze 17, 34 bis 20, 07 andere Gesetze, die uns in den Knochen erschüttern, Vergewaltigungsgesetze. Die Bibel hat tatsächlich einige Gesetze über Vergewaltigung in Kapitel 22, Vers 23, lass mich diese Verse einfach zusammenfassen. Die Bibel unterscheidet zwischen einer Vergewaltigung in der Stadt und einer Vergewaltigung auf dem Feld. Wann immer du diese Vergewaltigungssituationen bekommst, bekommst du dann so etwas wie er sagte, sie sagte. Er sagte, nein, es war einvernehmlich. Sie willigte ein. Aber sie sagte, ich habe nicht zugestimmt. Seine Version war einvernehmlich, ihre Version ist, dass es nicht einvernehmlich war. Es gibt diese großen Debatten. Wissen Sie, vor kurzem hat dieser Typ vom IWF, ich glaube, er hat für eine Position in Frankreich kandidiert.
Seit er jug dessen bewusst?
Er kandidierte für einen Posten in Frankreich. Diese Frau in New York City war Putzfrau, und sie behauptete offenbar, dass er sie belästigt habe, also wurde er in New York City ins Gefängnis gesteckt und die Wahl fand übrigens in Frankreich statt. Dann, unmittelbar nachdem die Wahl abgehalten worden war, was haben die Frauen getan, sie ließ alle Anklagen fallen. Sagt irgendjemand, Him, klingt das ein bisschen faul. Würden die Leute jemandem so etwas zumuten?
Diese Frauen sind komplex.
Ich versuche nicht, mich für diesen Kerl einzusetzen, alles, was ich sage, ist, riecht es faul, wenn alle Anklagen fallen gelassen werden? Er kann nicht zur Wahl gehen und man wundert sich nur darüber. Es ist kompliziert. So heißt es in der Stadt, wenn eine Frau vergewaltigt wird, ist sie dafür verantwortlich, zu schreien. Was passiert, wenn sie schreit? Die Leute kommen und helfen ihr. Sie ist dafür verantwortlich, zu schreien, wenn sie in der Stadt ist und vergewaltigt wird. Was ist das Problem draußen auf dem Land? Sie schreit und niemand ist da, also macht es nichts. Auf dem Feld wird es also keinen Unterschied machen, sie muss nicht schreien. Sie kann schreien, so viel sie will, und niemand wird sie hören, weil sie draußen im Feld ist. Also hat es diese Unterscheidung getroffen. Nun, es gibt eine Menge anderer Dinge, von denen wir sagen, nun, wenn ich es tun würde, würde ich es so machen. Wenn sie auf dem Feld ist, muss sie schreien, um keine Zustimmung zu zeigen, und im Grunde wird sie vergewaltigt. Natürlich können sie danach einfach einen DNA-Check machen und überprüfen, was der Deal ist. Damals gab es noch keine DNA-Tests. Ich meine, nichts von dieser Art von forensischem Zeug. Todesstrafe 20.08-23.33. Sie haben diese Gesetze zur Todesstrafe. Dies ist eine weitere Frage, wenn Sie jemals Arbeiten für Ihre Hickschullehrer geschrieben haben. Sind Sie mit der Todesstrafe einverstanden oder nicht? Natürlich sind diese Dinge in Massachusetts schon lange vorbei, an Orten wie Texas und Florida wird die Todesstrafe bis heute vollstreckt. Die Leute flippen aus, abhängig von allen möglichen Situationen. Wie sind sie in biblischen Zeiten damit umgegangen? Falsche Propheten.
In 5.
Mose 13,10 heißt es, wenn der Mann ein falscher Prophet ist, muss er getötet werden. Nun möchte ich, dass Sie eine Frage dazu stellen. Ihr habt jetzt ziemlich viel von der Bibel gelesen. Du hast die Propheten noch nicht gelesen. Als sie in Israel falsche Propheten hatten, töteten sie sie gewöhnlich oder applaudierten sie ihnen meistens. Ja, sie applaudierten ihnen meistens. Während also das Deuteronomium sagt, dass falsche Propheten getötet werden sollten, waren es in der Regel die falschen Propheten, denen gratuliert wurde. Jeder liebte die falschen Propheten, weil die Propheten sagten, Friede, Liebe und Harmonie. Die wahren Propheten sagten, tut Buße, Gott wird euch richten. Das mochten die Leute im Alten Testament nicht. Was geschah mit den wahren Propheten? Sind die wahren Propheten abgeschlachtet worden? Was ich also zu sagen versuche, gibt es eine Dissonanz zwischen dem, was die Gesetze des Deuteronomiums sagten, und dem, was Israel tatsächlich praktizierte. Aber ich frage Sie, gibt es in Amerika eine Divergenz zwischen den Gesetzen und dem, was praktiziert wird? Für die falschen Propheten hat Israel das also nicht getan. Sie hätten es laut Gesetz tun müssen, aber sie haben es nicht getan. Nun möchte ich eine weitere Frage stellen. Hätten sie das tun sollen, oder gibt es eine andere Sichtweise auf diese Todesstrafengesetze? Und deshalb möchte ich diese Frage stellen. Darauf kommen wir gleich zurück. Lassen Sie mich noch ein paar andere aufstellen.
Gottesdiener sollten gerettet werden. Was ist das Problem dabei?
Wenn die Person ein Götzendiener ist, sollte sie getötet werden. Gab es Könige, die Götzendiener waren? Ja, der Typ heißt Manasse und Salomo. Manasse, oder wenn du Manasse nicht magst, könntest du Ahab und seine Frau Isabel spielen. Es gibt also Götzendiener, die hingerichtet werden sollten.
Hat Israel wieder Götzendiener hingerichtet?
Einige ihrer Könige waren Götzendiener. Diese Gesetze schienen also in Israel nicht allzu gut befolgt zu werden. Hier sind einige, die schwieriger werden. Schauen Sie sich das an, ein rebellischer Sohn soll getötet werden. Du sagst, Hildebrand, du wärst ein toter Mann. Der aufrührerische Sohn sollte getötet werden. Ihr sagt, heilige Kuh, getötet, weil ihr euch gegen eure Eltern aufgelehnt habt. Übrigens, ist unsere Kultur nicht auf der Rebellion gegen die Eltern aufgebaut? Denn Eltern sind Narren, sie stammen aus einer früheren Generation und wissen nichts, weil sie nicht bei ihr sind. Ich meine, deine Eltern haben nicht einmal ein stinkendes iPhone, viele von ihnen. Wie können sie irgendetwas über das Leben wissen, wenn sie nicht auf Facebook sind? Was ich da sage, ist schrecklich, weil Facebook ein bisschen zu persönlich wird. Wie auch immer, ich habe dort die Grenze überschritten. Eigentlich habe ich das mit Absicht gemacht. Meine Kinder haben mir gesagt, ich solle mich von Facebook fernhalten und ich habe ihren Rat befolgt.
F.
Über das Recht als Aussage von Werten 23, 34, 27, 37. Ich möchte auf diese Todesstrafe für diese Dinge zurückkommen. Ich fragte jetzt meinen Schwiegersohn, der eigentlich Anwalt an der Universität von Chicago ist.
Er schloss sein Studium an der Chicago University of Law.
Er arbeitet für das Heritage Center in Washington D.C. Es ist ein Think Tank da unten, und er arbeitet mit dem obersten Gerichtshof zusammen. Er kennt tatsächlich einige der Leute vom obersten Gerichtshof. Er war tatsächlich vor dem Kongress. Dieser Typ kennt sich also mit Recht aus, er hat Jura gelehrt. Was ist das für eine Schule in Cleveland? Das ist Case Western oder so ähnlich. Wie auch immer, er hat an der Case Western University unterrichtet und er hat an anderen Schulen Jura unterrichtet. Also fragte ich ihn nach diesen Todesstrafengesetzen und sagte, es scheint wirklich, dass ich diese Todesgesetze über den rebellischen Sohn nicht verstehen kann. Die Nichtjungfrau, die heiratet, sagst du, heilige Kuh, die Hälfte unserer Kultur wäre out. Eine Nichtjungfrau, die heiratete, sollte zum Tode verurteilt werden. Was Robert mir sagte, und ich denke, das ist wirklich eine gute Weisheit von ihm, was er sagte, ist, dass Gesetzbücher oft nicht unbedingt dazu gedacht sind, tatsächlich umgesetzt zu werden, sondern dass die Gesetzbücher selbst eine Reihe von Werten etablieren. Mit anderen Worten, sie sanktionieren Werte, indem sie sagen, diese Dinge sind wichtig. Ein rebellischer Sohn, welchen Wert hat das? Es geht tatsächlich auf die 10 Gebote zurück, die was sagen? Ehre deinen Vater und deine Mutter. Übrigens, ist das eine der Grundlagen der Gesellschaft? Was er also andeutet, ist, dass dies nicht unbedingt damit zu tun haben muss, dass diese Dinge umgesetzt werden müssen, sondern dass sie die Werte andeuten, die Gott hat und wie stark er gegen etwas ist. Hilft Ihnen das, sehen Sie dort den Schalter? Von das ist es, was Sie umsetzen müssen, versus das sind eine Reihe von Werten, die eingeschärft werden. Er schlägt vor, dass für das Recht im Allgemeinen die große Frage oft darin besteht, einen bestimmten Satz von Werten zu vermitteln. Das macht für mich Sinn. Nun Frage, löst es das Problem für mich vollständig? Nein, aber es hilft mir und mir ist zu etwa 80 oder 70% geholfen. Es gibt also immer noch einige Dinge, über die ich mich wundere, aber es hilft mir. Hannah sagt, wie bedeutet es irgendetwas, dann wird es bedeutungslos, wenn es nicht durchgesetzt wird, das ist genau das, was Robert sagt. Wenn man an die Durchsetzung des Gesetzes denkt, sagt er, nein, das Gesetz selbst soll eine Erklärung sozialer Werte sein. Es besagt, dass dies Werte sind, die sie wirklich im Kern ihrer Kultur brauchen. Jede Kultur hat also ihre Gesetze, die nicht immer unbedingt bedeuten, dass die Gesetze so umgesetzt werden, wie sie in den Gesetzbüchern stehen, sondern dass sie besagen, was eine Kultur schätzt und was eine Kultur abwertet. Was ich also sagen will, ist, dass sich das gesamte Konzept, wie wir über das Recht denken, ändern muss, und ich denke, das ist hilfreich für mich. Was er am Ende tut, ist, zu sagen, dass Gesetze Wertsignale sind, dass sie Werte signalisieren, nicht nur als moralische Gesetzestexte. Ich fürchte, dass ich es als einen eindeutig moralischen Gesetzeskodex betrachtete und was Robert getan hat, ist, mich wieder zu den sozialen Werten zu drängen. Jetzt Frage, ich glaube, Hannah hat da auch etwas. Stört Sie etwas? Einige von Ihnen wollen es immer noch als Rechtskodex sehen, weil es irgendwie so geschrieben ist. Ich bin noch nicht bereit, das aufzugeben. Aber dieser andere Weg hilft mir, es etwas weicher zu machen. Es ist also nur etwas, worüber ich möchte, dass du darüber nachdenkst. Du musst nicht unbedingt damit einverstanden sein. Um ehrlich zu sein, habe ich nie wirklich auf diese Weise darüber nachgedacht, bis wir erst letztes Jahr diese große Diskussion darüber hatten und es Sinn machte.
G.
Lex Talionis, Auge um Auge, 27, 38 bis 33, 18. Ein weiteres schwieriges Gesetz sind die Zerstückelungsgesetze. Dies ist eine einfache Frage, mit der Sie vertraut sind.
Dies Word ALS Lex Talionis.
Das ist Auge um Auge, Zahn um Zahn. Jetzt sagst du, was hat es damit auf sich? Also schlägt er dir den Zahn aus. Du stanzt ihm den Zahn aus. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Dann sind wir alle zahnlos, oder? Wie ist das Gerechtigkeit? Auge um Auge, Zahn um Zahn. Nun, lassen Sie mich einfach sagen, ist es Gerechtigkeit? Auge um Auge, Zahn um Zahn. Mit anderen Worten, was dieses Gesetz zu sagen versucht, ist, dass die Strafe dem Verbrechen gleichkommt. Was nun in bestimmten Kulturen, ZB in Hammurabis Kodex und einigen anderen Kulturen, passieren kann, ist es möglich, dass man jemandem den Zahn ausschlägt. Wenn die Person ein König ist, wird er dir den Kopf abschlagen, weil du ihm den Zahn ausgeschlagen hast. Das sagt also, dass man nicht überreagieren darf. Mit anderen Worten, ihr Zahn für Zahn, der Schaden, den sie angerichtet haben, ist die Strafe, die sie erhalten. Es muss gleich sein. Du kannst nicht überreagieren und sagen, ich bin der König und er hat mir den Zahn ausgeschlagen, nimm ihm den Kopf ab. In einigen der anderen Kulturen ist diese Überreaktion üblich. Wenn du etwas falsch machst, gibt es diese totale Überreaktion, je nachdem, wem du es angetan hast. Auge um Auge, Zahn um Zahn besagt, dass Verbrechen und Strafe zusammenpassen müssen. Das ist also tatsächlich hilfreich, um sicherzustellen, dass eine Person nicht überreagiert. War jemand von euch jemals in solchen Situationen, in denen Rache im Gange ist? Jemand tut der Person etwas an und die Person reagiert härter und härter. Dann reagiert diese Person härter und härter und es eskaliert einfach. Was das Gesetz sagt, nein, Auge um Auge, Zahn um Zahn. So wie es geschehen ist, muss die Strafe dem Verbrechen entsprechen. Die andere Sache mit dem, und das passiert in Amerika, ich habe das gerade letzte Nacht gesehen, es war irgendwie interessant. Da ist ein Typ, der hereinkommt, um einen 7-Eleven-Laden auszurauben. Nehmen wir an, er hat eine Waffe bei sich und da ist eine 72-jährige Großmutter, das ist um 1 Uhr morgens, sie ist draußen und spricht mit dem Typen im 7-Eleven-Laden. Ein Typ kommt herein, um den Laden auszurauben. Weißt du, was Oma macht?
Das ist die ehrliche Wahrheit.
Diese Großmutter schnappt sich dieses Scanner-Ding und fängt an, auf diesen Typen einzuschlagen, wenn dieser versucht, Sachen zu stehlen. Dieser Typ versucht, das Zeug zu stehlen und Oma macht so. Es ist alles mit der Kamera festgehalten, also ist es das Lustigste. Sie schlägt auf diesen Kerl ein. Der Typ stiehlt das Zeug, er rennt aus dem Laden. Nehmen wir nun an, er wäre in Amerika gefangen geworden. Er hat $100 gestohlen und sich von Oma eine Kopfverletzung zugezogen.
Sie go on. Es war ziemlich beeindruckend.
Ich würde mich nicht mit dieser Frau anlegen wollen. In unserer Kultur ist es so, dass er die $100 gestohlen hat, er hat eine Waffe unter dem Arm. Was würde mit ihm passieren, würde er wegen bewaffneten Raubüberfalls ins Gefängnis gesteckt werden? Ich würde hoffen, dass er ins Gefängnis kommt. Sperren wir also in Amerika Menschen ein, um sie zu bestrafen? Wie viele Menschen sitzen in Amerika im Gefängnis? Sind es 2 oder 3 Millionen? Die Zahl 2 Millionen bleibt mir im Kopf. Nun, ich bin mir nicht mehr sicher. Ich glaube, diese Zahl bleibt mir im Kopf. 2 Millionen Menschen sind inhaftiert. Sind das viele Leute im Gefängnis? Übrigens, kostet das Amerika tatsächlich einen Haufen Geld, um die Leute im Gefängnis zu halten? Was kostet es, jemanden für ein Jahr einzusperren? Ich glaube, es sind über 30.000 Dollar. Übrigens, wenn du aus Kalifornien kommst, okay, hoffentlich ist niemand aus Kalifornien. Aber wenn sie aus Kalifornien kommen, haben sie so viele Menschen in ihren Gefängnissen eingesperrt und ihre Budgets sind verschuldet. Kalifornien steht also mit Milliarden von Dollar unter Wasser, und was sie sagen, ist, dass wir es uns nicht leisten können, diese Leute im Gefängnis zu halten. Also wollten sie diese Typen auf die Straße setzen, weil sie es sich nicht mehr leisten können, sie in unseren Gefängnissen zu halten. Was ist nun das Problem in der Antike? Hatten sie in der Antike Gefängnisse? Die Könige hatten Zugang zu Gefängnissen, aber nur sehr wenige.
Joseph war im Gefängnis.
Aber nur der König hätte so ein Gefängnis. Was ich also sagen will, ist, wenn eine Person ein Verbrechen begangen hat, könnten sie das Privileg haben, diese Person ins Gefängnis zu stecken. Wenn ein bewaffneter Räuber hereinkommt, um einen 7-Eleven in Bethlehem auszurauben, haben sie kein Gefängnis, in das sie den Kerl stecken können. Was also passiert, ist, dass sie sofort der Gerechtigkeit begegnen müssen. Mit anderen Worten, sie müssen sofort Gerechtigkeit walten lassen, wenn es keine Gefängnisse gibt. Versuchen Sie selbst in einigen unserer Gefängnisse jemals, Dinge sofort zu tun? Habt ihr das schon mal gehört? Wenn ein Mann etwas von jemandem stiehlt, muss er tatsächlich zurückgehen und sich der Person stellen, die er bestohlen hat, und das Doppelte von dem zurückzahlen, was er gestohlen hat, dreimal, das Vierfache von dem, was er von dieser Person gestohlen hat. Ist das eigentlich eine gute Sache, dass er sich tatsächlich dem Schaden stellen muss, den er einem anderen Menschen zugefügt hat?
Ja.
Jetzt haben wir Schwerverbrecher wie Bernie Madoff. Er musste sich den Leuten stellen, die er abgezockt hat, und er hat sie ausgelacht. Ich sage also, dass es da wenig Reue zu geben scheint. Aber es scheint etwas im Alten Testament zu geben, wo man etwas gestohlen hat, dann musste man es mit 20% zurückzahlen.
Sie hatten kein Gefängnis.
Man kann sie nicht in Gefängnisse stecken. Wenn sie also etwas tun und es deine Hand zerstört, dann zerstörst du die Hand dieser Person. Es ist also unmittelbare Gerechtigkeit, die ausgeteilt wird, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Wegen des Mangels an Gefängnissen mussten sie anders Recht sprechen.
Age.
Polygamie 33, 19-35, 00.
Hier ist noch ein weiterer, Polygamie-Gesetze. Die Bibel hat Gesetze über Polygamie.
5.
Mose Kapitel 21, Vers 15, wenn ein Mann zwei Frauen hat und die eine liebt, die andere aber nicht. Moment mal, willst du mir hier sagen, dass die Bibel die Polygamie gutheißt? In Kapitel 21, Vers 15 heißt es, dass der Mann zwei Frauen hat und er die eine liebt, aber die andere hasst. Gibt es ein Gesetz in der Bibel darüber? Bedeutet das, dass Gott die Polygamie gutheißt? Nein, Gott schuf Mann und Frau, Adam und Eva. Allerdings hatten die Menschen damals polygame Beziehungen.
Jacob MIT Rachel UND Leah. Bilha, Die Mag USW. When schutz Diocese Gesetz?
Welche Frau schützt es? Welche Frau braucht Schutz? Die ungeliebte Ehefrau. Was dieses Gesetz also sagt, ist, wenn ein Mann zwei Frauen hat, muss die ungeliebte Frau geschützt werden. Er muss sie füttern, er muss sie gut behandeln. Auch die Kinder der ungeliebten Frau bekommen einen Teil des Erbes. Man kann die ungeliebte Frau nicht enterben. Schützt dieses Gesetz die ungeliebte Frau? Ist das eine gute Sache? Nun, das Beste ist, dass es keine Polygamie gibt, aber es heißt, wenn es eine gibt, und in dieser Kultur gab es sie, dann muss man die ungeliebte Frau schützen. Das sind die Polygamie-Gesetze.
I.
Gesetze zur Sklaverei 35, 01, 37, 45.
Dizerist Onlich.
Sklavereigesetze, Kapitel 15, Vers 12. Wenn sich also ein Hebräer an dich verkauft und dir 6 Jahre lang dient, was passiert dann im 7. Jahr? Er kommt frei. Also ja, es gibt Sklavereigesetze in der Bibel, bedeutet das, dass die Bibel die Sklaverei gutheißt? Übrigens ist das afrikanische Sklaverei, darüber zu gehen, Leute zu fangen, sie auf Boote zu setzen, sie hierher zu schleppen und dann sind sie für den Rest ihrer Existenz ein Sklave dieser Person? Das bedeutet, dass sich ein Mann an jemanden verkauft und im 7. Jahr frei wird. Warum sollte sich ein Mensch an jemand anderen verkaufen? Schuld. In unserer Kultur würden wir dies als verschuldete Knechtschaft bezeichnen. Würden manche Leute das als Bankrott bezeichnen? Mit anderen Worten, dieser Typ geht bankrott und kann es sich nicht leisten, seine Familie zu ernähren? Gab es damals Hungersnöte? Wenn es Hungersnöte gab, konnte man nicht zum Supermarkt rennen, es gab nichts zu essen und die Familie hungerte. Du verkaufst dich also an einen reichen Mann, hilfst ihm bei der Ernte und dann bekommst du was? Du bekommst Essen für deine Familie, damit du deine Familie ernähren kannst. Nach 6 Jahren kann man wieder von vorne anfangen. Die Bibel hat Gesetze zur Sklaverei, aber sie schützt den Sklaven.
Sind das hart Gesetze?
Aber übrigens, unterscheidet sich ihre Kultur von unserer Kultur?
Ja.
Aber sie machen die Dinge anders und natürlich liegen sie falsch.
Sehen Sie darin die Irony?
Wir können auf einem Stuhl des Urteils sitzen. Was ich ironisch finde, ist, wie verurteilend unsere Kultur geworden ist, wenn man nicht in unsere kleine PC-Welt passt, die wir im 21.
Jahrhundert haben.
Tatsächlich habe ich in den letzten Jahren gesehen, wie sich die Schüler immer mehr verkrampften, bis letztes Jahr, als ich einen Schüler fragte, was das Wichtigste sei, was du aus dem Alten Testament mitgenommen hast, und er sagte, Gott tötet Babys. Jetzt sage ich, ich hoffe, dass ihr das überwindet und dass euer Denken ein wenig darüber hinausgeht. Was ich also sagen will, ist, dass du mit dem wirklichen Leben und einem Gott ringen musst, der größer ist, als du dir vorstellen kannst, und du musst aus deiner amerikanischen Sichtweise auf die Dinge herauskommen.
J.
Tiere 37, 46, 41, 51. Nun ist die Behandlung von Tieren ein weiteres Thema, das wirklich interessant ist. Das Deuteronomium hat tatsächlich Gesetze in Bezug auf Tiere. Welche Gesetze gelten in Bezug auf Tiere? Nun gelten diese Gesetze natürlich nicht für Katzen. Ich habe all diese Katzenwitze, aber sie kommen bei bestimmten Leuten nicht so gut an. Kapitel 22, Vers 10 ist ein Beispiel. Es gibt tatsächlich eine ganze Reihe von Tiergesetzen. Darin heißt es, pflüge nicht mit einem Ochsen und einem Esel zusammen am Joch. Warum heißt es nun, pflüge nicht zusammen mit einem Ochsen und einem Esel? Ist ein Ochse ein massives Tier, kann ein Ochse sehr gut einen Pflug ziehen, weil er ein wirklich starkes Tier ist? Was ist ein Esel?
Ein kleines majors Tier.
Esel sind gut zum Reiten, aber im Vergleich zu einem Ochsen sind sie nicht unbedingt gut zum Pflügen. Wenn man einen Esel und einen Ochsen zusammenbringt, ist das ein echtes Problem für den Esel? Und übrigens, es ist auch ein Problem für den Ochsen, denn der Ochse wird die ganze Arbeit erledigen, während der Esel mitreitet. Also heißt es, joche nicht einen Ochsen und einen Esel, weil es keinem der Tiere gegenüber fair ist. Kommt das überhaupt ins Neue Testament über? Im Neuen Testament heißt es, seid nicht ungleich unter einem Joch mit den Ungläubigen. Man kann also eine Adaption dieses Gesetzes von Ochs und Esel sehen. Paulus sagt im 2. Korintherbrief, Gläubige sollen nicht mit Ungläubigen verheiratet werden. Seid nicht ungleich unter einem Joch. Er wendet dieses Gesetz dann auf diese Situation an. Verbinde also nicht Esel und Ochse, denn das ist keinem der Tiere gegenüber fair. Gehen Sie zu Kapitel 25, Vers 4, das ein weiteres interessantes Gesetz über die Situation der Tiere ist.
5.
Mose 25,4, lege dem Ochsen keinen Maulkorb an, während er das Korn austritt. Was passiert, sie nehmen die Getreidehalme, sie schneiden den Weizen ab und legen ihn aus, und der Ochse läuft darauf herum. Wenn er nun darauf herumläuft, was macht er? Seine Füße zerkleinern das Korn. Es hat diese Schalen um den Kern, die Körner sind hart und die Schälen sind es nicht. Der Ochse läuft darauf und schält das Getreide, und dann werfen die Leute das Korn in die Luft und die Spreu weht weg. Aber der Ochse ist derjenige, der darauf tritt. Habt ihr schon mal schwarze Walnüsse gegessen? Wenn du schwarze Walnüsse bekommst, legst du sie in deine Einfahrt und fährst mit deinem Auto darüber und es schält die schwarzen Walnüsse automatisch. Ich habe Erfahrung darin, denn als ich jünger war, hat mich mein Vater dazu gebracht, es mit der Hand zu machen, und meine Hände waren schwarz befleckt, und jedes Jahr ging ich zur Schule. Also ging ich mit den Händen in der Tasche hin und dann lernten wir diesen Trick, wie man mit dem Auto über sie fährt. Es war wirklich toll, es war wie ein Ochse, aber muss man den Ochsen füttern? Ja, sie müssen Gas in den Tank füllen. Was bedeutet das, den Ochsen zu füttern? Das bedeutet, dass der Ochse die Arbeit für dich erledigt und wenn ein Ochse die Arbeit für dich erledigt, sollte er einen Teil des Getreides für sich selbst bekommen? Es ist nur fair gegenüber dem Ochsen, dass der Ochse, wenn er die ganze Arbeit macht, einen Teil des Futters bekommt. Mit anderen Worten, Sie haben Tiere, müssen Sie sich um Ihre Tiere kümmern? Sind Sie gesetzlich verpflichtet, sich um Ihre Tiere zu kümmern?
Ja.
Wenn Sie Ihre Arbeit für Sie erledigen, sollten Sie einen Teil der Einnahmen für sich selbst bekommen. Das ist nur fair. Sogar die Tiere haben also in der Schrift Rechte, 5.
Mose 25.
Vor 3 Jahren hörte ich eine Frau einen Vortrag über Tiergesetze im Buch Deuteronomium halten, und es war absolut brillant. Es war einfach so interessant, all diese Gesetze in Bezug auf Tiere. Hat die Bibel, das ist schrecklich, eine sehr hohe Sicht auf die Menschheit? Ja, das tut es. Aber hat die Bibel auch eine sehr hohe Sicht auf Tiere und die Behandlung von Tieren? Ja, das tut es. Es ist also interessant und hier sind ein paar Tiergesetze.
K.
Israel und die Kirche 41, 52, 47, 15. Hier sind noch einige abschließende Fragen zur Kirche und zu Israel.
Die Kirche ist nicht Israel. Israel ist ein Nation.
Braucht die Nation Gesetze gegen Mord? Braucht die Nation Gesetze gegen Diebstahl? Braucht die Nation Gesetze gegen Vergewaltigung?
Ist die Kirche ein Nation?
Kirche und zu Israel. Die Kirche ist keine Nation, also übt sie keine Gerechtigkeit und sie hat keine Gerichte per se im zivilen Sinne. Man muss also zwischen Israel und der Kirche unterscheiden. Israel wird einige Gesetze haben, die nationalistische Gesetze sind, die nicht für die Kirche sind.
Was sind die Unterschied?
Israel ist eine Nation, die Gemeinde ist eine Versammlung oder eine Gruppe von Menschen, also ist sie anders.
Man muss sie trennen.
Eines der grundlegenden Dinge, die ich mir anschaue, ist das zugrunde liegende Prinzip. In vielen dieser Gesetze unterschied sich ihre Kultur vor 3000 Jahren stark von unserer Kultur. Wie kann man also diese Gesetze aus dem Deuteronomium herausnehmen und auf die heutige Zeit anwenden? Übrigens, hat Paulus sie im Neuen Testament angewendet? Erinnert sich noch jemand an den Spruch, dem Ochsen keinen Maulkorb anlegen, während er das Getreide austritt? Wird das im Neuen Testament auf jemanden angewendet, der für dich arbeitet, wenn du ihn fütterst und dich um ihn kümmerst? Sollten sie der Person, die ihnen einen Dienst erweist, einen anständigen Lohn zahlen? So wie man dem Ochsen keinen Maulkorb anlegt, sollte auch die Person, die die Arbeit für einen erledigt, einen Teil davon bekommen. So wird es im Neuen Testament auf die Ältesten der Gemeinde angewendet, dass sie bezahlt werden sollten, wenn sie für die Gemeinde arbeiten. Also suchst du nach den zugrunde liegenden Prinzipien. Was sind die zugrunde liegenden Grundsätze für die Scheidung? Was sagte Jesus zu diesem Thema? In welchem Verhältnis steht die Kultur zum Recht? Jesus sagte, Gott habe die Scheidung wegen der Härte deines Herzens zugelassen. Billigt Gott die Scheidung?
Nein.
In Malachi sagt Gott, dass er die Scheidung hasst. Doch er ließ es zu wegen der Härte ihrer Herzen. Wenn er die Scheidung nicht zulassen würde, was würden sie dann tun? Sie brachten sich gegenseitig um. Gibt es das sogar bis zum heutigen Tag? Ich habe gerade darüber nachgedacht, ob Sie sich an diesen Fall in Tennessee erinnern. Diese Frau sagte, dass dieser Typ sich über ihr verbranntes Essen beschwerte, also holte sie eine 12-Kaliber-Schrotflinte, der Typ war im Bett, Bam Bam schießt diesen Typen in den Rücken, während er im Bett ist, weil sie das Essen verbrannt hat und er hat etwas darüber gesagt. In der Ehe gibt es also Konflikte, und wenn man die Scheidung nicht zulässt, werden sich die Menschen gegenseitig umbringen, wie sie es bis heute tun. Das bedeutet also nicht, dass Gott die Scheidung gutheißt. Man muss sich das zugrunde liegende Prinzip ansehen. Soll die Ehe ein Ort der Liebe und Harmonie zwischen zwei Menschen sein? Ja, aber das ist nicht immer so. Du musst realistische Positionen einnehmen, sonst werden sie sich gegenseitig umbringen. Wenn der Lärm so hoch wird, lass sie sich scheiden.
Was ist das Prinzip dahinter?
Es ist besser, geschieden zu sein, als tot zu sein. Das Gesetz wird also nicht gemacht, weil er die Scheidung mag, sondern weil es das zugrunde liegende Prinzip der Wertschätzung des Lebens macht. Das ist neu für mich. Das Gesetz ist ein Wertesignal, das Gesetz zeigt, was Gott gutheißt und was er schätzt. Wenn du zwei Frauen in einer polygamen Situation hast, auf wessen Seite stellt sich Gott dann auf die Seite der geliebten oder der ungeliebten Frau? Beschützt Gott den Underdog? Wäre das zugrunde liegende Prinzip, beschützt Gott den Unterlegenen, die ungeliebte Ehefrau? Gott macht diese Gesetze, die helfen, die Armen und Leidenden zu schützen. Das Deuteronomium ist voll davon. Das Gesetz ist also eher ein Wertsignal, als dass es gesetzliche Anforderungen sind, sie müssen dies tun, sie müssen die falschen Propheten und Götzendiener töten. Es ist eine Aussage von Werten, dass Götzendiener und falsche Propheten wirklich schlecht sind und Gott sie nicht mag. Israel ist nicht Amerika. Amerika hat Gefängnisse, und so können wir einige unserer Gerechtigkeitsprobleme lösen, indem wir Menschen ins Gefängnis stecken. Übrigens, wie viele von Ihnen würden lieber sofortige Gerechtigkeit haben, als ins Gefängnis zu gehen? Wäre es fast besser, seine Medizin zu nehmen und es hinter sich zu bringen, als 2 oder 3 Jahre, 4 oder 5 Jahre, 10 Jahre im Gefängnis zu sitzen? Man muss also darüber nachdenken, wie die Gerechtigkeit verteilt wird, und ich bin mir nicht sicher, ob das Gefängnis immer so fair oder human ist, wie wir es darstellen. Das sind einige der Dinge, die uns in den Knochen rütteln. Ich sage nicht, dass ich Lösungen für all das habe, ich möchte nur, dass ihr euch einige dieser Dinge anschaut und sagt, wow, hier gibt es eine Menge, worüber man nachdenken kann.
L.
Altes Testament und Wandel 47, 16 bis 48, 54. Manchmal prallt die Bibel selbst aufeinander. Dürften die Juden im Alten Testament Schinken essen? Sollten sie Hummer essen? Sollten sie Wels essen? Im Alten Testament wird von ihnen erwartet, dass sie Koscher essen. Wird uns im Neuen Testament gesagt, dass wir nicht Koscher essen müssen? Wir sind keine Juden, wir müssen nicht mehr Koscher essen. In Apostelgeschichte, Kapitel 15 gibt es diesen Zusammenstoß, in dem Petrus aufgefordert wird, aufzustehen und Dinge zu essen, die nicht Koscher sind. Gott sagt, nein, Petrus, diese Kerle sind Heiden, die jetzt in die Gemeinde kommen, und Heiden müssen nicht Koscher essen, und das ist in Ordnung. Es ist also ein Zusammenprall zwischen dem Alten und dem Neuen Testament. Das Neue Testament sagt, es ist Zeit für eine Veränderung, sie müssen sich nicht koscher ernähren und sie müssen nicht beschnitten werden. Und alle Heiden Gottes sagten, Amen. Verstehst du, was ich meine? Bei einigen dieser Dinge gibt es auch im Laufe der Zeit Übergänge, so dass man Entwicklungsfragen stellen muss. Das war eine ziemlich schwierige Sache und ich sage nicht, dass wir alles gelöst haben, aber eine Sache, die wir gelöst haben, ist, dass das Ende des Deuteronomiums ist. Das Buch Deuteronomium ist ein wunderbares Buch, es ist ein Buch der Bundeserneuerung, in dem Mose Josua die Führung übergibt und er den Bund erneuert. Er fasst es zusammen, richtet die Institutionen für Israel in der Zukunft ein. Liebe den Herrn, dein Gott ist mit deinem ganzen Herzen, deiner ganzen Seele und deinem ganzen Verstand da, also ist das eine große Sache.
M.
Einführung in Josua 48, 55, 51, 09. Was ich als nächstes tun möchte, ist, zu Josua zu gehen, wir werden einen Haufen Karten haben, und wir werden das einrichten. Josua beinhaltet die Einnahme des gelobten Landes. Ihr werdet der Jordan sein, ich bin das Tote Meer, und das ist das Land Israel, und ihr seid das Mittelmeer. Die Geografie hier in diesem Klassenzimmer, ich möchte sie einrichten. Josua wird das Volk in das gelobte Land führen. Wir werden uns 3 Siege, 2 Probleme und dann das Problem mit dem Krieg ansehen. Lassen Sie uns zunächst über das Wesen und den Übergang von Führungskräften sprechen. Im Buch Josua gibt es einen Übergang in der Führung, der Übergang ist von Mose zu Josua. Wann immer es einen Führungswechsel gibt, kann es Probleme geben. Werden bestimmte Leute dem alten Führer gegenüber loyal sein? Wird der neue Führer es genauso machen, wie der alte Führer es getan hat?
Nein.
Übrigens, möchtest du Josua sein?
War Moses der Mensch?
Er schrieb 5 Bücher der Bibel, steigt auf den Berg Sinai und kommt mit den 10 Geboten herab. Mose spricht von Angesicht zu Angesicht mit Gott. Jetzt kommt Josua und er muss in Moses Fußstapfen treten. Möchten Sie in diese Fußstapfen treten? Das sind große Schuhe. Josua hat eine Menge zu füllen. Jetzt gibt es also diesen Übergang der Führung im Buch Josua, und wir werden anfangs viel davon sehen. Aber was du findest, ist, dass Gott der allgegenwärtige Held ist. Dass es eigentlich nicht Moses war, sondern dass es Gottes Gegenwart war, die das Rote Meer spaltete, dass Gott am Sinai das Gesetz gab. Was ihr also habt, ist, dass Gott kommen und sagen wird, Josua nun, wie ich bei Mose war, so werde ich bei dir sein.
God war der allgegenwärtige Held.
Jetzt wird Gott sozusagen der Führer sein, und so wie er durch Mose geführt hat, kann er durch Josua führen. Der Fokus auf den Übergang der Leitung muss also auf dem Herrn liegen.
N.
Das Bedürfnis der Führungskraft nach Ermutigung 51, 10, 53, 08 lassen sich Führungskräfte jemals wirklich niederkriegen? Ist Moses der Mensch, jemals heruntergekommen? So sehr, dass er sagte, Gott, nimm mir das Leben, wenn du mich so behandelst. Mose regte sich wirklich auf und ging nieder. Das werdet ihr auch bei Elia sehen. Viele der Führer im Alten Testament werden wirklich untergehen. Jeremia schreibt das Buch der Klagelieder, das sagt eigentlich alles. Viele dieser Jungs sind wirklich fertig. Gott kommt zu Josua, und schau mal, was er sagt, es ist irgendwie lustig hier, ich denke, das ist unser nächster Punkt. Schauen Sie, was er sagt. Niemand wird in der Lage sein, gegen dich aufzustehen, Josua, all die Tage deines Lebens. Wie ich bei Mose war, so werde ich bei euch sein. Ich werde dich niemals verlassen oder im Stich lassen.
Ist das ein Schon-Statement?
Ich werde dich nie verlassen und dich nie im Stich lassen. Gott sagt zu Josua, Immanuel, ich werde mit dir sein. Aber dann sagt er, sei stark und sehr mutig. Gott wird Josua viele Male sagen, sei stark und mutig. Ich glaube, Josua war ein bisschen mulmig, als er diese Führungsrolle übernahm. Gott sagt zu ihm, sei stark und sehr mutig, denn du wirst diese Menschen dazu führen, das Land zu erben, das ich ihren Vorfahren geschworen habe, ihnen zu geben. Dann sagt er es noch einmal, seid stark und sehr mutig und seid vorsichtig, alles Gesetz zu befolgen, das mein Knecht Mose euch gegeben hat. Wenn ihr dann zu Vers 9 hinabsteigt, sagt er wieder, habe ich euch nicht geboten? Sei stark und sehr mutig. Gott sagt also zu Josua, ich weiß nicht wie oft hier, sei stark und mutig. Anscheinend brauchte Josua etwas Ermutigung und Gott wird ihm diese geben, um ihm zu sagen, dass er stark und mutig sein soll, da er sein Volk führen wird.
Oh.
Vergleich von Mose und Josua 53, 09, 56, 27 vergleichen die Leute nun den alten Führer mit dem neuen Führer? Warst du jemals in einer Gemeinde, in der du einen neuen Pastor bekommst und jeder ihn mit dem alten Pastor vergleicht? Dieser Typ ist besser, dieser Typ ist schlechter. Dieser Typ hat es so gemacht, wir haben es schon immer so gemacht und das ist ein neuer anderer Weg. Interessant ist, dass Gott selbst, Josua, sagt, wie ich bei Mose war, werde ich bei dir sein. Die Bibel selbst stellt diesen Vergleich auf, sowohl Josua als auch Mose trennten sich zu Beginn ihres Wirkens vom Wasser. Moses teilt das Rote Meer und Josua den Jordan. Er spaltet ihn nicht, aber das Wasser sinkt und er geht über den Jordan. So wie sie das Wasser überquerten, das Rote Meer oder das Schilfmeer, so wird Josua das Wasser überqueren, und im 4. Kapitel, Vers 14, kommt dies mit dem Jordan zur Sprache. Sie überqueren den Jordan auf trockenem Boden. Gott verhärtet das Herz des Pharaos für Mose. In Josua verhärtet Gott das Herz der Kanaaniter.
Also laced in die Canaaniter wider stand.
So verhärtet Gott die Herzen der Feinde Moses und Gott verhärtete die Herzen der Feinde Josuas. Das ist eine interessante Frage. Ich glaube, es war in Exodus 17, Mose zieht in die Schlacht und Mose hält seinen Speer hoch, und wenn er seinen Speer hochhält, was passiert? Sie gewinnen, und erinnerst du dich, dass seine Hand müde wird und sein Speer zu Boden geht und sie dann verlieren? Aaron und Hur halten die Hände hoch. Du hast also diese beiden Typen, die Moses Arme hochhalten, und ziemlich bald werden sie müde, also was machen sie? Am Ende stützen sie Steine unter Moses Hände, um den Speer dort oben zu halten. Joshua zieht auch in die Schlacht und ratet mal, was er tut. Hält den Speer hoch und sie gewinnen den Tag. Es ist dasselbe, was Mose tat. Halte den Speer hoch und hol dir den Sieg. Man bekommt das Gleiche, Moses tat es, den Speer hochzuhalten, um den Sieg zu erringen, und Josua auch. Hier ist noch einer.
Ihr Siege wurden Nebeninen der Gestalt.
Ich glaube, es steht in Josua Kapitel 12. Hier sind die Siege von Mose aufgeführt, und als nächstes sind hier die Siege von Josua. Sie werden nebeneinander gestellt, um die beiden zu vergleichen, und es ist einfach interessant, dass sie dort parallel sind. Und schließlich, und das ist auch wirklich schön, sieht Mose den Engel des Herrn. Wo trifft Mose den Engel des Herrn zum ersten Mal?
In einem brennenden Busch.
Mose sieht den brennenden Dornbusch, kommt herauf und sagt, wow, schau dir diesen brennenden Dornbusch an. Er kommt zu dem brennenden Dornbusch hinauf, und was sagt ihm der Engel des Herrn? Zieh deine Schuhe aus, du bist auf heiligem Boden. Moses geht also, ein brennender Dornbusch, ein sprechender Busch.
Wie ist ihr Name?
Und es sagt, ich bin, der ich bin. Josua begegnet einem Engel des Herrn. Er kommt herauf und der Engel des Herrn sagt zu ihm, weißt du was? Zieh deine Schuhe aus, du bist auf heiligem Boden. So nähern sich beide diesem Engel des Herrn und ziehen beide ihre Sandalen aus, weil sie auf heiligem Boden sind. Was ich also zu sagen versuche, ist, dass es diese Parallele zwischen Mose und Josua zu geben scheint, die in den ersten Kapiteln von Josua gezogen wird.
P.
Ganz Israel zusammen, Einheit 56, 28 bis 58, 43. Nun, hier ein paar Hintergrundinformationen. Dies ist eine einzigartige Zeit in der Geschichte Israels.
Ganz Israel ist zusammen.
Es ist ein bisschen wie im frühen Amerika, wo alle Menschen Amerikaner sind und alle zusammen waren. Wenn man sich George Whitefield ansieht, wie er die Küste auf und ab ging, dann war eines der großartigen Dinge, die Whitefield tat, die 13 Kolonien mit der Unterstützung seines Waisenhauses in Georgia zu verbinden. Die Menschen aus Massachusetts haben zu den Menschen in Georgia beigetragen und die Menschen aus Connecticut haben zu Georgia beigetragen. Er ging nach Philadelphia und Benjamin Franklin verpflichtete sich. Was wir also haben, ist George Whitefield, der die Ostküste auf und ab fährt und die Staaten miteinander verbindet. Zu diesem Zeitpunkt kämpften sie mit ihrer Identität. Das Gleiche gab es schon früh mit Israel. Dies wird eine Zeit sein, in der sie zusammen sind. Israel spaltete Nord und Süd, genau wie Amerika im Bürgerkrieg. Erinnert sich noch jemand, dass es 2,5 Stämme gab, die in Transjordanien spielten, und die anderen 9,5 Stämme gingen in das gelobte Land? Es gab Ruben, Gad und die Hälfte des Stammes Manasseh, die sich in Jordanien niederließen. Wenn Josua also den Jordan überquert, wollen diese Stämme gehen oder sagen sie, wir haben unser Land bereits. Wir werden nicht dorthin gehen und für euch kämpfen, wir haben unser Land bereits. Was also passiert, sagt Josua zu ihnen, wenn sie durch den Fluss gehen, wie viele Steine sammeln sie auf?
12 Stein.
Diese 12 Steine symbolisieren die 12 Stämme. Müssen die Leute von Ruben, Gad und der halbe Stamm Manasse, solange sie ihr Territorium haben, den Jordan überqueren und um die Übernahme dieses Landes kämpfen? Ja, das tun sie. Später dürfen sie dann nach Hause gehen. Dies ist eine Zeit, in der ganz Israel zusammen ist und in die Schlacht zieht. So müssen Ruben, GAD und der halbe Stamm Manasse den Jordan überqueren, um den anderen 9,5 Stämmen zu helfen.
F.
Bedeutung von Jericho 58, 44 bis 60, 05. Warum war die Einnahme von Jericho so bedeutend? Wir kommen hier zu einigen Karten, die Sie bitte zur Kenntnis nehmen. Ist Jericho eine große Sache? Wir haben sogar ein Lied, Joshua Fit the Battle of Jericho, das früher in Schulen gesungen wurde. Aber das kann man nicht mehr in der Schule singen, aber vielleicht in der Kirche.
Ist das urgent why ironisch?
Darf man das noch in öffentlichen Schulen singen? Einige der Schulen machen das immer noch, aber man gerät in alle möglichen Schwierigkeiten, wenn man anfängt, diese Dinge zu tun, die quasi religiös sind. Die Leute flippen jetzt in dieser Kultur aus. Toleranz?
Wo befindet sich Jericho?
Die Lage von Jericho ist von entscheidender Bedeutung. Wenn du Sport treibst, ist das erste Spiel der Saison eine große Sache? Das erste Spiel gibt sozusagen den Tenor vor. Dies ist also ihre erste Schlacht im gelobten Land bei Jericho. Es ist dein erstes Spiel der Saison. Wo befindet es sich?
R.
Karte, Überblick über die Geografie 60, 06 bis 65, 30. Hier ist der Ort, lassen Sie mich hier nur auf einige Dinge in Bezug auf diese Karte hinweisen. Siehst du diese Bergwand hier, die herunterkommt und da drüben ist eine andere Bergwand? Wisst ihr, was Plattentektonik ist? Es gibt diese beiden Kontinentalplatten und die beiden Platten treffen sich genau hier. Was passierte, war, dass die Platten auseinandergezogen wurden, sie gingen auseinander und runter. Was hier passierte, war, dass es im Grunde genommen dieses Ding hinterließ, das 1270 Fuß unter dem Meeresspiegel liegt, den niedrigsten Punkt auf der Oberfläche der Erde unter dem Meeresspiegel. Das ganze Wasser fließt in das Salzmeer oder das Tote Meer, wie kommt es wieder heraus? Es verdunstet und hinterlässt die Rückstände. Deshalb besteht es zu 33% aus Salz. Was also passiert ist, ist, dass die beiden Platten auseinandergegangen sind, sie haben eine hier und eine hier. Das ist in einem Canyon oder dem, was man das Rift Valley nennt, also hat man hier 10, 20 Meilen quer. Es ist eine Schlucht, zwischen der sich diese beiden Platten getrennt haben. Sie verläuft zwischen dem See Genesaret, bis hinunter zum Golf von Elat, hinunter ins Rote Meer und hinunter nach Afrika. Diese beiden Platten trennen sich und Sie können es genau hier sehen. Moses wird genau hier auf dem Berg Nebo sein. Die Israeliten lagern genau hier, in der Ebene von Mob. Moses wird hier auf dem Berg Nebo sterben. Josua wird sie dann die Klippen hinunterführen und den Jordan überqueren. Sie werden den Jordan auf trockenem Boden überqueren und Jericho wird genau hier sein. Liegt Jericho in der Schlucht oder in den Bergen? Es ist im Canyon, es ist etwa 800 Fuß unter dem Meeresspiegel. Wird es heiß in den Canyons?
Kennt ihr man das Death Valley?
Wird es heiß im Canyon, extrem heiß? 120 dort unten zu jeder Zeit im Sommer. Jericho hat eine riesige Quelle, die entspringt, ich glaube, es sind 10.000 Gallonen Wasser pro Stunde oder Tag. Es pumpt einfach all das Wasser ab. Frage, wenn es in der Wüste da unten richtig heiß ist, brauchst du Wasser? Wird dies also ein wirklich wichtiger Ort sein? Wenn du durch die Wüste gehst, wirst du dein Wasser hier in Jericho auffangen und dann gehst du hinauf nach Jerusalem. Ist dir aufgefallen, dass Jericho und Jerusalem irgendwie auf der gleichen Ebene sind? Übrigens, bemerken Sie an der Spitze des Toten Meeres, dass es etwa 3 oder 4 Meilen hier oben von hier nach hier von der Spitze des Toten Meeres nach Jericho sind. Jetzt möchte ich hier nur noch ein paar Dinge zeichnen. Das ist das, was man in Jordanien den King's Highway nennt. Es ging im Grunde von Mesopotamien bis hinunter nach Arabien, zu den Gewürzstraßen. Wenn Sie mit Gewürzen handelten, fuhren Sie auf dem King's Highway. Das ist für euch wie Route 1, fährt die Route 1 Nordamerika rauf und runter? Sie wissen, was ich meine, Route 1. Es ist eine wichtige Autobahn, sie heißt King's Highway in Transjordanien östlich des Jordans. Dann hast du noch einen an der Küste. Dieser hier an der Küste ist wie die RT.
95.
Machen Sie die RT 95, die Küste rauf und runter?
Runter nach New York City.
Fahren Sie immer in New York City herum. Sie haben die RT95, die nach oben fährt. Auf diese Weise wird dies die Küstenstraße oder die Via Maris, Weg des Meeres, genannt. Was tun Sie, wenn Sie Waren in Ägypten haben und diese transportieren möchten? Sie fahren den Coastal Highway hinauf. Also das VRT 95, das VRT.
1.
Wie kommst du von RT 1 nach RT 95 oder von RT 95 rüber nach RT?
1. Jericho.
Können Sie hier überqueren? Du kannst hier nicht überqueren, weil du auf das Tote Meer triffst. Möchten Sie hier überqueren? Nein, du willst hier nicht überqueren, es ist alles Wüste. Du willst hier hochkommen, den anderen fangen und hinaufgehen. Wird Jericho auf einer Handelsroute liegen? Übrigens, das ist Westen, das ist Osten. Liegt Jericho an einer wichtigen Ost-West-Handelsroute? Nicht in Nord-Süd-Richtung, sondern in Ost-West-Richtung, die beiden Nord-Süd-Autobahnen verbindet. Es ist fast wie ein H. Jeder, der hier die Grenze überquert, wird Jericho durchqueren. Nun, hier ist eine andere Möglichkeit, es zu betrachten. Drehen Sie den Kopf zur Seite, das ist das Tote Meer. Dies ist eigentlich ein Satellitenbild, lassen Sie mich hier ein paar Knöpfe drücken. Hier oben ist der Berg Nebo, hier stirbt Moses. Hier oben lagern die Israeliten in der Ebene von Moab. Moses stirbt auf dem Berg Nebo.
Joshua Ward den Jordan Aberkeren.
Können Sie den Jordan sehen, die dunkle Gegend, die ins Tote Meer mündet? Sie werden den Jordan überqueren und Jericho treffen.
Jericho Ward Geno dort Lijen.
Jericho liegt also direkt neben den Klippen dort. Es liegt etwas nördlich in Bezug auf das Tote Meer, ein paar Meilen. Können Sie es sehen? Hat jemand jemals von Qumran gehört, den Schriftrollen vom Toten Meer? Sie sind genau in dieser Gegend hier und in der nordwestlichen Ecke des Toten Meeres zu finden.
Es.
Virtuelles Jericho-Panorama 65, 31 bis 75, 00. Nun, wäre es nicht schön, wenn wir nach Jericho gehen könnten?
Warum machen wir es nicht?
Was ich also als nächstes tun möchte, ist, dich nach Jericho zu bringen. Aber ich muss meine Auflösung etwas ändern, damit sie besser aussieht.
Also bit etwas Geduld.
Wir wollen nach Jericho und hier sind wir in Jericho. Habe ich schon darüber gesprochen, was ein Tell in diesem Kurs ist? Ein Tell ist ein Hügel von Zivilisation, seine Schicht um Schicht von Zivilisation, wie ein Schichtkuchen. Kannst du sehen? Das ist Jericho genau hier. Dies wird das Tell von Jericho genannt. Ist das Schicht über Schicht Zivilisation? Es geht auf 8000 vor Christus zurück. Dies ist eine der ältesten Städte der Welt. Übrigens, als das anfing, war es ebenerdig. Können Sie sehen, dass es jetzt nicht auf Bodenhöhe ist, sondern etwa 75 Fuß hoch? Können Sie sehen, dass es aufgebaut wurde? Die Leute fangen an, ihren Müll auf die Straße zu werfen. Was passiert dann, dass man das seit 100 Jahren macht? Die Stadt beginnt zu steigen. Und genau das ist passiert. Das ist also Jericho. Jetzt will ich Jericho erkunden. Die gleichen Dinge, die Sie hier tun, sind die gleichen Techniken, die Sie bei Get Lost in Jerusalem verwenden, das jetzt online ist. Denkt daran, dass ihr einen Rundgang durch Jerusalem machen sollt. Also, wie auch immer, lass uns auf Entdeckungsreise gehen. Können Sie also auf der Karte sehen, dass Sie über diese Punkte fahren können und Sie können die Dinge hier an der Seite sehen. Wie auch immer, gehen wir hierher, um einen Blick darauf zu werfen. Jetzt können Sie von der Seite sehen, dass dies Jericho ist und wenn Sie die Umschalttaste drücken, können Sie tatsächlich hineinzoomen, was ziemlich praktisch ist. Dann kannst du dich umsehen und so weitergehen und die ganze Stadt Jericho sehen. Du kannst hier drüben sehen, dass sie eine dieser Gondeln haben, und du fährst direkt die Klippe hinauf. Wenn du ein paar Dollar bezahlst, kannst du zum Berg der Versuchung hinaufgehen, wo Christus auf diesem Berg versucht wurde. Schauen wir uns um, lassen Sie mich Ihnen einfach den Berg der Versuchung zeigen, lassen Sie mich ein wenig zurückweichen, da ist unser Auto. Lassen Sie mich ein wenig ausweichen, und dann hier, sehen Sie diesen Berg da oben? Siehst du, dass es auf der Spitze dieser Klippe ein Kloster gibt? Es sieht aus wie eine Festung, aber es ist ein Kloster. Ein Haufen Mönche lebt dort oben, es wird der Berg der Versuchung genannt. Das ist der Ort, an dem sie angeblich Jesus hochgenommen haben, erinnere dich, Satan hat ihn auf einen hohen Berg gebracht, um ihm alle Königreiche der Welt zu zeigen, verneige dich und bete mich an, das ist der Ort. Glaubst du das? Nein, das glaube ich nicht. Niemand glaubt das, außer den Mönchen, die da oben sind. Das ist also angeblich der Berg der Versuchung. Es war einmal, als ich diese Klippen hinaufkletterte und etwa 20 Meilen durch die Wüste hinter diesen Klippen ging, aber ich werde euch diese Geschichte später erzählen, wenn wir über die Stadt Ai in der Wüste sprechen, die nach Gibeon geht. Kommen wir zurück nach Jericho. Ich werde mich wieder nach Jericho drehen. Ihr könnt sehen, wie es dort unten aussieht, ist es ziemlich verlassen? Man kann ihre Häuser dort unten sehen. Was ist, wenn Sie dies tun, sehen Sie sich das an.
Schauen Sie es sich an. Wird jemandem schwindelig?
Auf geht's nach Jericho, an die Spitze. Ich nehme dich mit zur Seite, damit wir uns einen Graben ansehen können. Du wirst tatsächlich sehen können, wo sich die Archäologen eingegraben haben. Dies ist ein Ort, an dem sie sich eingegraben haben. Erinnerst du dich, wie ich dir von der Brandschicht erzählt habe? Es gibt eine Brandschicht.
Kann er die Brandschicht sehen?
Sie können tatsächlich sehen, dass es etwa 6 Zoll breit ist. Sie können sehen, dass der Boden durch das Feuer schwarz gefärbt wurde. Das nennt man eine Brandschicht. Wenn man abbiegt, ist dies ein Wall, der nach Jericho hinaufführt. Können Sie sehen, was die Archäologen hier gemacht haben? Der Archäologe hob einen Graben aus, und sie gingen durch und gruben hinunter und sie klassifizierten all das Material, das sie aus diesem Graben ausgehoben hatten. Sie graben keine Schützengräben mehr, es ist eine alte Technik, die die Deutschen, glaube ich, 1933 angewandt haben. Aber wenn man hierher zurückgeht und nach oben schaut, kann man sehen, dass hier eine Mauer ist. Es gab eine große Debatte über diese Mauer, ob es sich um Frühbronze oder Spätbronze oder keine Bronze handelte. Es gibt eine große Debatte über die Mauern von Jericho. Habt ihr gehört, dass sie die Mauern von Jericho eingestürzt fanden? Wenn man Kenyons Position einnimmt, sagen sie, dass es keine Mauern gibt. Ich habe gerade eine Frau darüber debattieren hören, und sie sagte, die Bibel sei falsch. Sie sagt archäologisch, dass es um 1200 keine Mauern in Jericho gab, als Moses einzog. Es gab keine Mauern, also ist die Bibel falsch. Es sind nur Mythen und Legenden, das beweist die Archäologie. Nun sagst du, was ist mit Bryant Woods Studie auf dieser Seite, wenn er sagt, dass die Bibel recht hatte? Übrigens, ist die Archäologie immer die gleiche oder ändert sie ihre Meinung alle 10 oder 20 Jahre? Das ist ein Beispiel für einige der Wände dort. Es gibt noch einen anderen Ort, an den ich gehen möchte. Jetzt seht ihr, wie man das bedienen kann, wenn ich mich umdrehe und es sich in einen Pfeil verwandelt. Wenn es sich in einen Pfeil verwandelt, kann ich dort klicken, und wenn ich dort klicke, gehe ich dorthin. Jetzt sind wir also da oben. Jetzt blicken wir zurück auf die Mauern, auf die wir früher geschaut haben. Sie können sich auf der Website zurechtfinden. Ich werde betrügen. Übrigens, wenn Sie nicht wissen, was Sie sehen, können Sie darauf klicken. Es erscheint und gibt Ihnen Informationen darüber, was Sie sehen. Also werde ich hier den Berg hinaufgehen. Ich werde hier hinübergehen, auf diese Seite, hier. Seht ihr, das ist der Turm hier? Er wird als neolithischer Turm bezeichnet und stammt aus der Jungsteinzeit, etwa 8000
v. CHR.
Ist Jericho eine der ältesten Städte der Welt? Wirklich alt und vor allem wegen der Wasserquelle. Hier ist ein wirklich alter Turm. Kannst du hier drüben ein bisschen von den Steinen sehen, wie sie aus Lehmziegeln gemacht sind? Sie machten Wände aus Lehmziegeln, hier kann man die Lehmziegel sehen. Nun, lasst uns hier rauskommen. Sehen Sie, wie das funktioniert? Du kannst dich umschauen. Wenn Sie herauszoomen möchten, können Sie die Umschalttaste drücken und Sie können hineinzoomen, um es zu überprüfen. Wenn Sie die Steuerung-Taste drücken, zoomen Sie wieder heraus. Ich werde zurück zur Karte springen und hier runtergehen, und wenn Sie ein Tourist sind, werden Sie das sehen. Sehen Sie die Drähte dort? Sie haben Drähte, die Sie mit Gondeln zum Berg der Versuchung bringen.
Ist das irgendwie eklig?
Sie sollten zu Fuß gehen und Teil des Landes sein. Aber ich mache dieses hier immer, weil es mein Favorit ist, weil, naja, meine Freundin hier ist. Siehst du, lächelt er? Er lächelt. Du weißt, dass er ein glückliches Kamel ist. Und siehst du, dass er eine volle Nase hat? Du sagst, Hildebrand, wovon redest du? Bei vielen Kamelen sieht man, dass ihnen die Nüstern herausgerissen sind. Sie tun das und es ist Tierquälerei. Wird vielen Kamelen die Nase ausgerissen? Die Menschen dort drüben sind wirklich grausam zu Kamelen. Aber sind Kamele wirklich auch Schmuck? Es ist eine Art Einbahnstraße. Wie gut sich dieses Kamel um es gekümmert hat, sieht man an seiner Nase. Aber dieser Typ wollte zu viel, also ließ ich meine Frau nicht auf diesen Fall ein. Der Typ unten im Sinai ließ sie hochgehen, er packte einfach ihr Bein und das war alles, was es mich gekostet hat. Dann, hier ist das Restaurant der Versuchung, das ist der Berg der Versuchung, wo Christus versucht wurde. Das ist also Jericho und jemand hat mir gerade etwas wirklich Schlimmes erzählt. Wesley war vor kurzem dort, das ganze Hotel ist jetzt weg. Also zerstörten sie das ganze Hotel.
Es ist wirklich traurig.
Das ist also Jericho, gibt es Ihnen ein Gefühl dafür, wie es funktioniert? Sie haben Jerusalem und können Jerusalem erkunden. Lassen Sie mich also zu meinem üblichen Vorsatz zurückkehren.
Tia Rahab UND Jericho, 75:01-53:58. Zurich not Jericho.
Wir werden über Rahab, die Prostituierte, sprechen und über einige dieser Dinge, die mit ihr passieren. Josua Kapitel 2, lass mich nur die ersten Verse über Rahab lesen.
Sie ist die von Jericho.
Darin heißt es, da sandte Josua, der Sohn Nuns, heimlich zwei Spione aus Schittim aus und sprach, geht über das Land, besonders über Jericho. Also gingen sie und betraten das Haus der Prostituierten namens Rahab. Warum sollten sie in das Haus einer kanaanäischen Prostituierten gehen? Wäre es ein einfacher Zugang, rein und raus? Würde sie alles wissen, was in der Stadt vor sich geht? Wäre sie eine gute Person, mit der man reden kann, wenn man ein Spion ist? Also gehen sie hinein, sie ist eine kanaanäische Prostituierte, und sie bleiben dort. Dem König von Jericho wurde gesagt, siehe, einige von den Israeliten sind gekommen, um unser Land auszukundschaften. Da sprach der König von Jericho zu Rahab, bring die Israeliten heraus, die in dein Haus eingedrungen sind, weil sie gekommen sind, um das ganze Land auszukundschaften. Aber die Frau hatte die beiden Männer mitgenommen und versteckt. Sie sagte, ja, die Männer waren zu mir gekommen, aber ich wusste nicht, woher sie kamen. Frage, ist das eine glatte Lüge? Sobald diese Kerle zwei Worte gesagt hätten, hätte sie gewusst, woher sie kamen und dass sie Juden und keine Kanaaniter waren. Gibt es dialektische Unterschiede, die jeder genau kennen würde? Ich sage, ich werde meinen Zar holen, unten in Boston. Sobald ich Zar oder ich hatte eine gute Idee, sage. Frage, wissen Sie, dass ich aus Boston komme, wenn ich Idea sage? Sie setzen sogar ein R in Love, es macht mich verrückt, ich kann es nicht einmal aussprechen. Aber wenn ich sage, ihr kommt heute Abend alle zu mir nach Hause. Jetzt bin ich gerade unter den Mason-Dixon gegangen. Meine Frau war immer sehr wütend auf mich, weil sie sagte, ich bringe meinen Kindern nicht bei, so zu reden, weil wir in Tennessee waren. Aber ich mochte die Art und Weise, wie die Leute dort unten sprachen. Sie sind wirklich entspannt. Aber das ist auf Band, und ich werde wahrscheinlich gekreuzigt werden. Meine Frau ist eine echte Engländerin, sie spricht Englisch richtig.
Lie.
Rahab versteckt die beiden Spione und dann erzählt sie dem König was?
Es ist wirklich cool.
Sie sagt, sie waren hier, aber sie sind zurückgegangen. Wenn ihr ihnen hinterherrennt, könnt ihr sie schnell einholen. Also schickt sie sie auf eine wilde Gänsejagd. Übrigens, hat Rahab die Männer des Königs belogen? Woran erinnert dich das, wer gelogen hat, um das Leben von jemandem zu schützen, und Gott hat es gut geheißen und ihn gesegnet?
Die Hebammen in Ägypten.
Hast du Juden in deinem Keller? Nein, sie sind in diese Richtung gegangen.
Uprigens, billigt Gott Rahab?
Die ganze Stadt ist zerstört und wer bleibt verschont?
Rahab. Wird Rahab von Gott anerkannt?
Sie wird nicht nur verschont, sondern in wessen Genealogie landet Rahab, die kananäische Prostituierte?
Jesus.
Wenn du in Matthäus, Kapitel 1 bist, und du gehst die Genealogie hinunter und du siehst Abraham, Isaac und Jakob und es geht den ganzen Weg nach unten, und du findest Rahab, die kananäische Prostituierte in der Linie des Messias. Alles, was ich damit sagen will, ist, dass man im Krieg täuschen kann, genauso wie im Basketball, wenn man eine Fälschung wirft. Es wird in einem Kriegskontext akzeptiert. Generäle versuchen, sich gegenseitig vorzutäuschen. Sie täuscht sie, und kommt sie damit durch? Sie kommt damit durch.
Was passiert nun?
Unten in Kapitel 2 gibt es hier eine wunderbare Aussage. Hören Sie, was Rahab sagte, bevor die Spione sich zur Nacht hinlegten, stieg sie auf das Dach und sprach zu ihnen, ich weiß, dass Jahwe euch dieses Land gegeben hat. Beachte, dass sie den Namen Jahwe benutzt, und diese große Furcht vor dir ist über uns gefallen. Damit alle, die in diesem Land leben, vor Angst vor dir schmelzen. Wir haben gehört, wie Jahwe das Wasser des Roten Meeres austrocknete. Wusste sie von der Überquerung des Roten Meeres? Woher hätte sie das wissen können? Wenn die Händler aus Ägypten kamen, brachten sie diese Geschichte direkt nach Jericho? Sie gehen hinüber, würde sie diese Läden kennen? Sie erzählt es den Spionen. Die Spione erzählen ihr nichts von der Überquerung des Roten Meeres. Sie sagt zu den Spionen, wir wissen, was euer Jahwe getan hat, als er das Rote Meer austrocknete. Und was du Sihon und Og angetan hast, zwei Könige der Amoriter östlich des Jordans, die du vollständig vernichtet hast. Als wir davon hörten, schmolz unser Herz und der Mut aller versagte wegen dir. Jahwe, euer Gott, ist Gott im Himmel oben und auf der Erde unten. Ist das eine bessere Aussage, als man sie von den meisten Juden bekommt? Also fährt sie fort und sagt, bitte schwöre mir bei Jahwe, dass du meiner Familie Güte erweisen wirst, weil ich dir Güte erwiesen habe. Ich zeige dir Güte, du zeigst mir Güte, Lex Talionis.
Verschont got Rahab am I teeter?
Sie lässt die Jungs aus dem Fenster, sie sagen, ihr müsst eine kleine rote Schnur an euer Fenster binden und dann wissen wir, dass es euer Haus ist. Wenn die Mauern einstürzen, ratet mal, wessen Haus stehen bleibt, und ratet mal, wer verschont bleibt.
Rahab.
Sie wird in Israel aufgenommen und landet in der Genealogie des Messias. Das ist eine unglaubliche Frau. Jetzt möchte ich Ihnen noch eine Sache zeigen, die Sie vermissen, wenn Sie die Geografie nicht kennen. Welche Rolle spielen Frauen im Krieg? Gehen Frauen raus und sagen, hey, ich kenne Taekwondo und brasilianisches Jiu-Jitsu, ich kann dich ausschalten, oder überlisten Frauen im Krieg die Männer? Sie überlisten sie. Man muss sich nur vor Frauen mit Nägeln, Hämmern und Pflöcken in Acht nehmen. Was sie also macht, ist wirklich interessant. Sie ist in Jericho, unten im Tal. Wenn du von deinen Feinden gejagt wirst, in welche Richtung gehst du normalerweise? Als ich jünger war, ich spreche nicht von Gangs, hatten wir zwei Gruppen in unserer Nachbarschaft, eine Gruppe waren Raucher und Trinker und die anderen Jungs waren Sportkinder. Im Grunde haben wir uns die Köpfe eingeschlagen. Also fingen sie an, uns zu jagen, und wenn du gejagt wirst, in welche Richtung rennst du? Man rennt immer nach Hause, und was hier passiert, die Spione verlassen die Stadt und rennen natürlich zurück zum Berg Nebo und zurück zu allen Juden, wo sie Schutz hatten. Wenn sie in diese Richtung, nach Osten, laufen, auf wen werden sie treffen? Die Männer des Königs kehren vom Jordan zurück. Also, was sagt Rahab ihnen? Sie sagt, laufe nicht zum Jordan, sonst wirst du gefangen genommen. Lauf stattdessen, genau in die entgegengesetzte Richtung, in die sie gerannt wären, laufe hinauf zu den Bergen im Westen. Also sagt sie ihnen, sie sollen diesen Berg besteigen, sich auf den Berg setzen. Wenn sie auf dem Berg sitzen, können sie sehen, wie die Männer des Königs in die Stadt zurückkehren? dann rennst du um sie herum und bist alle in Sicherheit. Übrigens, ist das wirklich ein kluger und guter Rat? Sie ist wirklich gerissen und sie gibt ihnen einige wirklich gute Ratschläge und verschont das Leben dieser Jungs und so gewinnt sie den Tag. Rahab war also eine ziemliche Dame und sie ist die Heldin.
You.
Überquerung des Jordans 83, 59 bis 89, 21. Sie werden also zum Jordan hinaufgehen und den Jordan überqueren. Was wissen Sie über den Jordan? Es ist kühl und kalt. Kühlt den Körper und nicht die Seele. Lassen Sie mich ein wenig über den Jordan sprechen. Zunächst einmal bin ich am Niagara River aufgewachsen. Ist der Niagara River ein echter Fluss? War jemand von euch schon einmal bei den Niagara-Fällen? Er ist etwa eine Meile breit, es ist ein echter Fluss. Ich komme nach Israel hinüber und fahre bis zum Jordan. Der Jordan ist im Durchschnitt 60 Fuß breit und 3 Fuß tief. Frage, wo ich herkomme, ist das ein Fluss?
Wir nennen dies Beach.
Mein Schwiegervater besuchte uns in Israel und wir nahmen ihn mit durch ganz Israel, und am Ende ärgerte er sich irgendwie über mich. Er sagte, ich möchte den Jordan sehen. Ich war schon in ganz Israel und habe den Jordan noch nie gesehen. Ich sage, Opa, ich will dich nicht darunter bringen. Es ist eine Verschwendung, es ist genau wie Woods Creek, es ist nichts.
Also Sagech, okay.
Eines Nachts gehen wir darunter. Also fahre ich nachts mit meinem Auto hoch und leuchte mit meinen Lichtern auf den Jordan, dann wird er wirklich sauer auf mich und sagt, das ist nicht der Fluss, das ist ein Bewässerungsgraben.
Tatsächlich war es der Jordan.
Jetzt sagst du, Moment mal, der Jordan ist 60 Fuß breit und 3 Fuß tief, was ist das Besondere daran, den Jordan zu überqueren? Ich habe vergessen, Ihnen etwas zu sagen.
Wann überqueren Sie den Jordan?
Sie werden was auf der anderen Seite feiern, wenn Sie in Gilgal ankommen?
Sie werden ein Pessachfest feiern.
Also werden Sie den Jordan überqueren und das Passafest feiern. Wissen wir genau, wann das ist? Ist es im Frühling, in der Osterzeit? Was ist das Problem mit dem Jordan im Frühling, der aus der Regenzeit kommt? Er befindet sich im Hochwasserstadium. Der Jordan kann im Hochwasserstadium eine Meile breit sein. Übrigens, sind die Spione ohne göttliche Intervention über den Fluss gekommen? Haben die Spione den Jordan auf eigene Faust überquert? Er kann auch bei Hochwasser von einer Person überquert werden, die schwimmen kann. Übrigens, es sind auch schon Menschen im Jordan ertrunken, das will ich nicht zu leicht machen. Also kommen die Spione rüber. Wird Gott den Jordan austrocknen lassen? Ja, das ist er. War die Überquerung des Jordans ein Wunder oder war es eine natürliche Ursache? In Kapitel 3, Vers 15 und 16 lese ich einfach diese Verse, in denen es um den Jordan und das Austrocknen geht. Hören Sie sehr genau zu. Übrigens, als Sie das Rote Meer überquerten, erinnerst du dich, was dort im Roten Meer stand? Links und rechts war Wasser aufgetürmt, auf beiden Seiten wie eine Wand. Das Rote Meer war links und rechts aufgetürmt, als sie hinüberfuhren, nicht so der Jordan. Jetzt ist der Jordan während der gesamten Ernte im Hochwasserstadium. Es ist die Frühjahrsernte, während der Weizen- und Gerstenernte. Doch sobald der Priester, der die Lade trug, den Jordan erreichte, als seine Füße den Rand des Wassers berührten, hörte das Wasser stromaufwärts aufzufließen. Siehst du, was los ist? Ist das Wasser wie eine Mauer aufgetürmt oder hat es aufgehört zu fließen? Und es türmte sich zu einem Haufen in großer Entfernung bei einer Stadt namens Adam auf. Etwa 10 Meilen nördlich von der Stelle, an der sie die Grenze überquert haben, fließt der Jordan durch eine Schlucht. Diese Schluchtwand ist in der Geschichte, soweit wir wissen, zweimal eingestürzt. Die Canyonwand ist eingestürzt und hat einen Damm gebildet und den Jordan aufgestaut. Im Jahr 1927 ereignete sich einer dieser Zusammenbrüche. Es ist tatsächlich aufgezeichnet, wir haben schriftliche Aufzeichnungen davon. Die Canyonwand brach zusammen und der Jordan trocknete aus. Es heißt, dass das Wasser bei Adam stehen geblieben ist, und das ist genau dort, wo sich dieser Canyon befindet. Ist es möglich, dass Gott natürliche Mittel benutzte, um seine Absichten zu verwirklichen? Übrigens, ist es immer noch ein Wunder? Es geschah zweimal in der Geschichte, von der wir wissen, zweimal in 2000 Jahren. Die Priester gehen hinauf und stecken ihre Füße hinein, und plötzlich geht das Wasser hinunter. Ist das ein Wunder des Timings, wenn nichts anderes? Ich sage also, es war ein Wunder Gottes, aber Gott konnte natürliche Mittel anwenden und es scheint, als ob sich hier das Wasser bei Adam aufgetürmt hat. Es ist also möglich, dass er den Einsturz der Canyonwände genutzt hat. Frage der Schüler, was passieren würde, wäre, dass der Canyon zusammenbrechen würde, er würde einen Damm bilden, und das Wasser würde sich zurückstauen, wieder hoch, und es würde immer mehr Druck auf den Damm ausüben und ihn schließlich ausblasen. Habt ihr schon mal Sandburgen mit Wasser und Dämmen gebaut? Wenn man genug Wasser bekommt und das Wasser durchbricht und alles überläuft. Es war also ein Wunder Gottes, aber Gott könnte den Einsturz des Jordan Canyons benutzt haben. Das ist im Grunde das, worüber wir sprechen wollten, und wir werden die 12 Steine beim nächsten Mal fangen.
Das ist Dr.
Ted Hildebrand in seinem Kurs über Geschichte, Literatur und Theologie des Alten Testaments über die schwierigen Gesetze aus dem Buch Deuteronomium und eine Einführung in das Buch Josua bis zur Einnahme von Jericho. Transkribiert von Carly Balmer, grob bearbeitet von Ted Hildebrand 2.